Drei Tage später war ich in Antalya angekommen. Ich blieb nie lange an einem Ort, denn ich hatte nur noch 40 Tage, um die knapp 4000 Kilometer nach Maskat zurückzulegen, um mein Schiff zu erwischen. Langsam realisierte ich, dass 90 Tage für die gesamte Reise etwas zu ambitioniert gewesen waren. Ich hielt mich nur kurz im atemberaubend schönen Antalya auf. Bevor ich per Anhalter weiterfahren konnte, musste ich mit dem Bus etwas aus der Stadt zu einer Autobahnausfahrt rausfahren. Es war viel Betrieb im Busbahnhof. Menschen mit Rucksäcken und Koffern zählten Münzen an den Fahrscheinautomaten, während die Kinder mit Spielzeugpistolen herumliefen und aufeinander schossen. Ich holte meine GoPro aus dem Rucksack. Um die Speicherkarte wieder freizukriegen, wollte ich ein Video löschen. Vertieft scrollte ich durch das Material der vergangenen Tage, als mich ein Bettler ansprach. Ich legte die GoPro auf den Boden und kramte in meiner Hosentasche nach ein paar Münzen, die ich ihm gab. Mein Bus fuhr ein, also nahm ich meine Taschen und schleppte sie dorthin. Als ich einen Platz gefunden hatte, suchte ich nach meiner GoPro, um mit dem Löschen weiterzumachen. Aber sie war nicht in meiner Tasche. Ich musste sie am Bussteig liegen gelassen haben. Ich hatte ein ungutes Gefühl im Magen. Obwohl ich wusste, dass ich sie dort vergessen haben musste, drehte ich alle Taschen auf links. Nichts. Gut, dachte ich. Ich steige einfach an der nächsten Station aus und renne zur Bushaltestelle zurück. Mit etwas Glück war sie noch da. In diesem Moment ärgerte ich mich darüber, wie vergesslich und unordentlich ich schon immer gewesen war. Mein Rucksack, dessen Fassungsvermögen von 70 Litern zu Beginn der Reise bis oben hin voll gewesen war, war zu diesem Zeitpunkt nur noch halb gefüllt, weil ich die Hälfte der Sachen bereits verloren hatte. Nichts davon war wirklich wichtig gewesen, aber bei der GoPro war das anders. Diese kleine Kamera war mehr als nur ein technisches Gerät für mich. Ich hatte damals mein letztes Geld zusammengekratzt, um sie mir zu kaufen und die ersten Auftragsvideos für meine Kunden zu machen. Als ich meinen Bestand verkauft hatte, hatte ich mich nicht von ihr trennen können. Sie war zwar verkratzt und technisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand, aber ich liebte es trotzdem, kleine Videos mit ihr zu drehen. Diese GoPro war eine Erinnerung an mein altes Leben. Sie repräsentierte die Anfänge meines Geschäfts, die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, die Hoffnung und die Träume, die ich damals gehabt hatte. Jedes Mal, wenn ich sie benutzte, fühlte ich mich wieder in diese Zeit zurückversetzt. Der Bus fuhr weiter und mit jedem Meter, den wir uns von der Station entfernten, wurde ich nervöser. Wann kam denn endlich die nächste Haltestelle? Ich drückte auf den roten Knopf, aber der Bus fuhr gnadenlos weiter bis in die Randbezirke der Stadt. Ich war bereits viele Kilometer weg von der Station, an der ich eingestiegen war. Erst nach 20 Minuten hielt der Bus weit außerhalb der Stadt. Zwar war ich mir ziemlich sicher, dass irgendjemand die Kamera mittlerweile gefunden und mitgenommen hatte, aber ich fuhr die Strecke trotzdem nochmal zurück. Am Bussteig angekommen, gab es dann keine Zweifel mehr. Die GoPro war weg. Ich war am Boden zerstört. Und ich wusste nicht warum, denn klar, diese GoPro hatte einen emotionalen Wert für mich, dennoch war ich es gewohnt, Dinge zu verlieren. Der Verlust dieser Kamera sollte mich nicht so hart treffen. Als ich betrübt durch die Straßen Antalyas lief, kreisten meine Gedanken ständig um die verlorene Kamera. Warum konnte ich das nicht einfach abhaken? Benita war meine erste Freundin, aber ich stellte mir vor, dass sich eine Trennung ähnlich anfühlen müsste. Wie wenn man Fotos, die an schöne Momente der Beziehung erinnern, ins Feuer wirft und zusieht, wie sie verbrennen. Aber war es nicht auch befreiend, Altes loszulassen? War es nicht sogar notwendig, um Platz für Neues zu schaffen? Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr kam ich zu dem Schluss, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht war, dass ich die Kamera verloren hatte. Mit einem Gefühl der Leichtigkeit trampte ich in den nächsten Tagen an der Meeresküste entlang bis nach Gaziantep, wo ich ebenfalls nur eine Nacht im Hostel schlief. Anschließend ging es an der syrischen Grenze entlang bis nach Cizre, der letzten Stadt vor der irakischen Grenze. Ich hatte noch über 2 Stunden, bis ich einen Bus über die Grenze bis ins irakische Erbil nehmen konnte. Mir fiel auf, dass ich noch eine ganze Menge türkischer Lira in der Tasche hatte, die ich im Irak nur mit hohem Verlust umtauschen konnte. Ich beschloss also, die Zeit zu nutzen und die übrigen Lira zu verprassen. In einem kleinen Restaurant in der Innenstadt ließ ich mich nieder und bestellte eine üppige Fleischplatte. Das Aroma des frisch gegrillten Fleisches stieg mir in die Nase und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Nach dem Hauptgang gönnte ich mir einen riesigen Teller Künefe, dessen süßer Duft mir sofort das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Der warme Käse im Inneren der Süßspeise zog sich in langen Fäden, als ich die erste Gabel zum Mund führte. Zum Abschluss bestellte ich die größte Shisha auf der Karte. Sie war pompös und aufwendig verziert, mit einem hohen, geschwungenen Hals und einem breiten, kunstvoll gearbeiteten Wasserbehälter. Die Schläuche waren mit goldenen Mustern verziert und schimmerten im Licht des Restaurants. Die Shisha war viel zu groß, um sie allein zu rauchen, also lud ich drei Männer am Nebentisch ein, mit mir zu teilen. Sie freuten sich über die Einladung und wir unterhielten uns ausgelassen, während wir den dichten, weichen Rauch genossen. Nach dem Essen lief ich durch die Innenstadt von Cizre. Da ich keine Ahnung hatte, was ich mit dem restlichen Geld noch anstellen sollte, gab ich alles einem dürren Mann im Rollstuhl. Er lächelte mich an und wünschte mir eine gute Reise. Es dämmerte bereits, als ich in den Bus stieg. Nachdem ich einen Platz gefunden hatte und der Bus losgefahren war, schlief ich zum Brummen des Motors ein. Als ich wachgerüttelt wurde, war es stockdunkel. »Immigration«, erklärte mir der Busfahrer in hastigem Ton. Geraschel, schnelle Taschenlampenlichter. Die anderen Reisenden packten eilig ihre Taschen zusammen. Durch das Fenster sah ich, wie die Koffer aus der Seite des Busses gehoben und unsanft auf einen großen Stapel geworfen wurden. Der aufgewirbelte Steppensand hüllte das Gepäck in Sekundenschnelle vollständig ein. Ich kletterte als Letzter aus dem Bus am türkisch-irakischen Grenzübergang Ibrahim Xelil in Kurdistan. Hier mussten wir beim Turkish Emigration Office zunächst die Ausreise beantragen, bevor wir im anderen Gebäude auf der irakischen Grenze die Einreise beantragen konnten. Die Dunkelheit verschluckte fast alles. Aber das spärliche Scheinwerferlicht offenbarte gerade genug, um die Umgebung zu erahnen. Sie wirkte wie ein militärischer Komplex mit stählernen Transportern und dicken Wänden. Militärmänner mit Maschinengewehren standen an der Grenze und überwachten die Szenerie. Das Scheinwerferlicht schnitt durch die Dunkelheit und malte ein trostloses Bild aus Asphalt, LKWs und Sand. Ich empfand die Atmosphäre als bedrohlich, als ich noch halbschlafend das Grenzgebäude betrat. Meine Sachen musste ich wie am Flughafen in Plastikschalen legen. MacBook, Kameraequipment und meine Drohne kamen in eine separate Schale. Obwohl ich das Prozedere bereits kannte, schwitzten meine Hände, als ich dem Uniformierten mit dichtem Schnurrbart am Schalter meinen Reisepass aushändigte. Er blätterte kurz durch, dann fragte er: »Almania?« Und ich nickte, als würde ich in ein Urlaubsparadies und nicht in eins der gefährlichsten Länder der Welt reisen. Der Beamte brummte etwas Unverständliches und drückte dann den Ausreisestempel auf das Papier. Erleichterung. Ich steckte den Pass in die Tasche und verließ das Gebäude. Fast hatte ich es geschafft. In wenigen Minuten würde ich zum ersten Mal den Irak betreten. Die Mitreisenden packten bereits wieder ihre Taschen und schleppten sie hektisch zurück in den Bus. Auch ich verstaute mein Gepäck und kehrte an meinen Sitzplatz zurück. Nur wenige hundert Meter rollten wir bis zum irakischen Grenzgebäude. In meiner Hosentasche vibrierte es. Erst dachte ich, das sei die übliche Nachricht des Mobilfunkanbieters beim Grenzübertritt, aber es war eine WhatsApp von meiner Prinzessin. »Bist du schon aus der Türkei raus?« Ich tippte: »Ja.« »Dann bist du also schon im Irak. Wie ist es?« fragte sie. Ich schrieb: »Ich bin gerade weder in der Türkei noch im Irak. Ich bin im Niemandsland. Aber im Herzen, ganz nah bei dir.« denn ich wusste, dass meine Prinzessin solche kitschigen Sätze liebte, und stellte mir vor, wie sie am anderen Ende der Leitung kicherte. »Ich schreibe dir, sobald ich über die Grenze bin und wieder Internet habe«, tippte ich, bevor die Verbindung abbrach.